NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Mai 1910. Der Todestag des Mediziners Robert Koch.
Das Robert-Koch-Institut vermeldet
Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts.
Das Robert-Koch-Institut hat sich
das
zufrieden
Robert-Koch-Institut
mit der
stuft das
Robert Koch für die hat die Basis geschaffen.
Erfolgsmeldungen verkünden der Gesundheitsminister und das Robert-Koch-Institut.
Prolog. Die neue Corona-Erkrankung hat auch seinen Namen ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Robert Koch. Dass Wissenschaftler heute beim Auftauchen einer neuen Infektionserkrankung sofort nach dem unbekannten Erreger suchen, aktuell SARS-CoV-2, weil sie nur mit diesem Wissen spezifische Testverfahren, Therapeutika und Impfstoffe entwickeln können, das geht auf Robert Koch zurück. Diese Erkenntnis machte ihn zum großen Hoffnungsträger seiner Zeit.
Koch hat recht. Nicht festlegen, bevor Virchow gesprochen hat.
Berlin im Sommer 1890. Tausende von Ärzten strömen auf den 10. Internationalen Medizinischen Kongress. Gebannt verfolgen sie, was der Mikrobiologe Robert Koch in der Eröffnungsrede verkündet.
Der Krankheitsprozess der Tuberkulose kann vollkommen zum Stillstand gebracht werden.
In jüngsten Forschungsarbeiten habe er schwindsüchtigen Meerschweinchen eine magische Substanz verabreicht, die die Tiere offenbar vollständig heilte. Tuberkulin.
Das ist genial!
Aber das wäre ja eine Revolution in der ganzen Medizin.
Ja, das ist es auch!
Die Nachricht von der Wundersubstanz geht wie ein Lauffeuer um die Welt. Ungeachtet der Tatsache, dass die Versuche noch nicht abgeschlossen seien. Zu groß scheint die Sehnsucht nach einem Mittel gegen die Volksseuche Tuberkulose. Sie war damals die häufigste Todesursache, so der Mikrobiologe Professor Dr. Reinhard Burger.
Man muss sich in Erinnerung rufen, dass das zur damaligen Zeit eine wirkliche Geißel der Menschheit war, die bei unterernährten Menschen mit schlechter Gesundheit besonders verbreitet ist.
Ärzte und hoffnungsvolle Patienten aus der ganzen Welt strömen damals zu Robert Koch nach Berlin. Tassen, Uhren und Taschentücher mit seinem Konterfei werden als Souvenirs verkauft. Binnen kürzester Zeit wird Robert Koch zum Helden, zum Star der Wissenschaft, auch wenn dies so gar nicht seinem Naturell entspricht.
Robert Koch als Mensch war eher von der zurückhaltenden Sorte, eher bescheiden, eher weniger in die Öffentlichkeit drängend und ein sehr penibler Mensch, der sehr genau versuchte, reproduzierbare Befunde zu liefern, technisch hochgeschickt. Er war also ein echter, zurückgezogener Labormensch.
Krankenhäuser führen Kurse über die Anwendung des Tuberkulin-Verfahrens ein. Lungenkliniken schießen aus dem Boden. Ein Jahr später, 1891, wird ein eigenes preußisches Institut für Infektionskrankheiten eröffnet. Mit Robert Koch als Direktor.
Also praktisch für die Person Robert Kochs wurde ein Institut gebaut. Und man brauchte nur wenige Wochen, um diese Entscheidung zu treffen. Und der Preußische Landtag hat das verabschiedet und die Mittel bereitgestellt. Man ist dann heutzutage ganz neidisch auf solche schnellen Entscheidungsprozesse.
Hiermit ist der Grundstein für das später nach ihm benannte Robert-Koch-Institut in Berlin-Wedding gelegt, dem Professor Burger bis 2015 als Präsident vorstand. Tagtäglich habe er den Geist seines Urvaters in den Institutshallen gespürt. Denn im Erdgeschoss, gleich gegenüber des Hörsaals, wurde dem Mikrobiologen nach seinem Tod 1910 ein eigener Raum gewidmet. Ein reales Stück Medizingeschichte. Bis zu seiner Modernisierung vor 2 Jahren stand hier auch noch Kochs Schreibtisch mit den Rotweinflecken im seitlichen Geheimfach.
Sie sehen so Kleinigkeiten wie diese kleinen Papierchen, die man zwischen den Glasobjektträgern liegen hat, die verwendet er jetzt als Notizzettel, um zu beschreiben, was auf dem betreffenden Objektträger ist.
Diese ganz persönlichen Erinnerungsstücke ermöglichen es bis heute, in das Leben und Schaffen des Wissenschaftlers einzutauchen und sich vorzustellen, wie Robert Koch hier, eingerahmt von Urkunden und Medaillen, seine Präsentationen vorbereitete und Forschungsprojekte handschriftlich dokumentierte.
Jeder andere Mensch hätte es wahrscheinlich längst weggeschmissen. Das war sein Ordnungssystem.
Ordnungsliebe und Sammlerleidenschaft charakterisieren ihn schon in seiner Kindheit und sollen ihm später zu seinen bahnbrechenden Erfolgen verhelfen. Robert Koch wird 1843 im Harz geboren. Sein Vater ist Bergmann, 2 seiner 12 Geschwister sterben schon im Kindesalter. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei knapp über 30 Jahren, kaum höher als im Mittelalter. Haupttodesursache sind Infektionskrankheiten. Die Ursachen sind völlig unbekannt. Dass Robert Koch sie einmal erforschen wird, ist seiner Liebe zur Natur zu verdanken. Er sammelt Insekten und Mineralien, inspiziert und ordnet sie. Diese seine Forscherleidenschaft führt ihn zur Medizin.
Darf ich Sie nun, meine Herren, bitten, sich die Ergebnisse meiner Arbeit anzuschauen?
Er promoviert mit 23 Jahren, wird Provinzdoktor. Als Lazarettarzt im Deutsch-Französischen Krieg nimmt er Proben von Typhus und Ruhr, sammelt, beobachtet sie. Eine Anstellung als Kreisphysikus führt ihn nach Wolstein bei Posen. Im hinteren Teil seiner Praxis richtet er sich hier auf zwei Tischen eine kleine provisorische Laborecke ein und kann erstmals seiner Forschungsleidenschaft nachgehen. Nur ein Vorhang trennt ihn von dem Patienten, als er sich dem hochgefährlichen Milzbranderreger widmet, an dem ganze Tierherden verenden. Wo gängige Methoden nicht greifen, tüftelt und bastelt er an ganz eigenen Verfahren.
Er verwendete dafür zum Beispiel die Flüssigkeit aus dem Augapfel von Kaninchen als eine Art Nährmedium und konnte dann sehen, dass diese Bakterien, die er zum Beispiel im Herzblut veränderter Tiere fand, dass die sich teilen. Und wenn man die in Anführungszeichen hungern ließ, konnte man sehen, dass sich da solche kleinen Partikelchen, das sind die Sporen, bildeten. Und diese Sporen, die waren eben robust und waren infektiös und konnten deswegen von den Weidetieren auch nach Jahren noch erneut aufgenommen werden und zu Infektionen führen.
Es ist sein erster bahnbrechender Erfolg. Nicht nur, weil er die hochinfektiösen Milzbrandsporen entdeckt, sondern auch, weil er als erster überhaupt die Funktionsweise von übertragbaren Krankheiten aufdeckt. Ein spezifischer Erreger macht eine bestimmte Krankheit. Dieses Prinzip stellt die Blaupause dar, um weitere damals lebensbedrohliche Infektionskrankheiten zu erforschen.
Hier sind seine mit der Hand angefertigte Zeichnungen der verschiedenen Stadien des Milzbranderregers.
Auch seine akribische Arbeitsweise und seine neu entwickelten Methoden machen ihn in der Fachwelt bekannt. Technische Möglichkeiten reizt er bis an ihre Grenzen aus. Er züchtet Bakterien in speziellen Nährböden, entwickelt neue Färbetechniken, um die Erreger sichtbar zu machen und entwickelt mit seinen Zeichnungen die Mikrofotografie.
Wenn man die heute mit modernen Elektronmikroskopen erhaltenen Bilder daneben legt, erkennt man, wie detailgenau er wirklich diese einzelnen Phasen und die Anordnung der Bakterienzellen festgehalten hat. Also es ist buchstäblich wie eine Fotografie.
Seine Erkenntnisse der Bakteriologie läuten eine neue Ära ein. Nicht schlechte Ausdünstungen der Erde, wie man lange vermutet, verursachen Krankheiten, sondern kleine lebendige Keime, die von außen in den Körper eindringen. Werden diese Infektionserreger und auch Ansteckungswege gezielt identifiziert, können Therapien und Präventionsmaßnahmen entwickelt werden.
Sie sehen das mikroskopische Bild eines durch Tuberkulose zerstörten Lungengewebes. Der Erreger ist nicht sichtbar.
Im März 1882 kündigt die Berliner Physiologische Gesellschaft einen Vortrag an, in dem das ordentliche Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, der Regierungsrat Robert Koch, seinen nächsten bahnbrechenden Erfolg bekannt gibt.
Durch Färbung mit Methylenblau und braunem Vesuvin ist es mir gelungen, den Erreger sichtbar zu machen. Die deutlich erkennbaren blauen Stäbchen sind die Tuberkelbazillen, die Erreger der Krankheit.
Schon die Entdeckung des Tuberkelbacillus stellt weltweit eine Sensation dar. Der Nachweis des Erregers bedeutet allerdings noch nicht, dass die Krankheit auch heilbar ist. Die erst 4 Jahre zuvor gegründete oberste gesundheitliche Fachbehörde wird nun zu einer einzigartigen wissenschaftlichen Forschungsstätte.
Ein anderes großes Verdienst ist, dass er durch seine Verdienste die Begabten anzog, wie die Motten das Licht. Die Geschichte der Mikrobiologie fand praktisch in seinem Umfeld statt. Alle großen Namen kamen dann hierher und arbeiteten zusammen mit Robert Koch, Paul Ehrlich, Behring und so weiter.
1883 muss das Team die Suche nach einem Tuberkuloseimpfstoff unterbrechen. In Ägypten ist eine neue Cholerawelle ausgebrochen. Die Reichsregierung entsendet ihn Richtung Nil, um eine Forschungsexkursion anzuleiten und das Übergreifen der Seuche auf Europa zu verhindern. In Kalkutta setzt er die Arbeit fort.
Die Identifizierung des Choleraregers, das ist ebenfalls ein ganz wichtiges Verdienst, auch gefährlich. Man wusste ja nicht, wie wird dieser Erreger übertragen. Von anderen Instituten sind auch die Wissenschaftler verstorben, haben sich also im Verlauf der Untersuchung irgendwo infiziert. Behandlung gab es wohlgemerkt noch nicht.
1885 wird er zum ersten Professor für Hygiene an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin ernannt. Doch er sieht seinen Ruf eher in der Forschung. Fotos und Porträts zeichnen das stets gleiche Bild eines ernsthaften Labormenschen und Wissenschaftlers. Nüchtern, konzentriert, ein längliches Gesicht mit Vollbart und Halbglatze. Wache Augen hinter kleinen, runden Brillengläsern. Im Kampf um Erkenntnisse soll er sich zwar mit zahlreichen Kollegen überworfen haben, aber
Koch hat auch eine menschliche Seite. Er hat im Alter von über 50 Jahren eine 20-jährige Frau geheiratet, nach Trennung von der ersten Frau. Und sie begleitete ihn dann auf den diversen Reisen.
Denn als Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten unternimmt er auf Bitten des Kaisers etliche Forschungsprojekte im Ausland und stellt sich ganz in den Dienst der Erforschung von Tierseuchen und Tropenerkrankungen. Zwischen 1896 und 1906 bereist er Jakarta, Neuguinea und Italien, entdeckt als erster eine Immunität gegen Malaria und ist in Indien der Pest auf der Spur.
Das waren langwierige Reisen. Damals hatte man kein Flugzeug, das waren Reisen mit dem Schiff. Es gab schon den Suezkanal, also hier war man schon dann Monate unterwegs.
Mit über 60 Jahren unternimmt er seine letzte Forschungsexpedition nach Ostafrika, eine internationale Kooperation. Britische und deutsche Kolonien rund um den Viktoriasee sind von der tödlichen und noch völlig rätselhaften Schlafkrankheit befallen. Neben einer Epidemie befürchtet man hohe wirtschaftliche Verluste. Die Forschungsbedingungen vor Ort sind begrenzt. Es gibt keine gasbetriebenen Zentrifugen oder Turbinen, aber eine Trägerkolonne transportiert ein provisorisches Labor.
Die ganze mikroskopische Ausrüstung, die kleinen Zubehörteile, die man für Färbungen braucht, also für Blutausstriche, für Quetschpräparate von potenziell infizierten Mücken, wo man jetzt versucht, kann ich in der Mücke, also zum Beispiel in der Speicheldrüse, diesen Erreger nachweisen. Diese Materialien zur Darstellung des Erregers über Färbesysteme, das kann man sehr wohl mitführen.
Robert Koch findet heraus, dass der Erreger der Schlafkrankheit durch den Stich der Tsetsefliege in den menschlichen Körper gelangt. Doch die von ihm unternommenen, auch fragwürdigen Behandlungsversuche bleiben erfolglos und haben enorme unerwünschte Nebenwirkungen. Zwei Jahre später, am 27. Mai 1910, stirbt Robert Koch in Baden-Baden an den Folgen eines Herzinfarkts. Ein eigens gebildetes Komitee beschließt eine Gedächtnisfeier für seinen Geburtstag. Die Deutsche Medizinische Wochenschrift berichtet:
Die würdige Einleitung zu dieser Feier bildet die Eröffnung des Mausoleums, das im Institut für Infektionskrankheiten von Freunden und Schülern des Meisters geschaffen worden ist. Geheimrat Gafgi übergab nach einer tief empfundenen Ansprache den monumentalen Raum, der die irdischen Reste Robert Kochs umschließt, seiner Bestimmung.
Sein Nachlass lagert noch heute im Institut. Neben seiner Nobelpreisurkunde für Medizin, die ihm 1905 überreicht wurde, erinnert ein kleines braunes Fläschchen mit handgeschriebenem Etikett an jene magische Substanz, die 1890 so große Hoffnung beinhaltete und ihm später als Skandal anhaftete. Tuberkulin. Noch einmal Professor Reinhard Burger.
Seine Lebensaufgabe war sicher die Aufklärung von Infektionskrankheiten, die Identifizierung der Erreger. Und er hätte sicher sehr gern ein wirkliches Heilmittel gegen die Tuberkulose entwickelt. Das war ihm aber nicht vergönnt.
Epilog. Seine Asche ruht noch immer in seinem Institut am Nordufer in Berlin-Wedding. In jenem Gebäude, aus dem wir heute regelmäßig Informationen zum Umgang mit der Corona-Erkrankung beziehen. Denn als zentrale Einrichtung der Bundesregierung hat sich das Robert-Koch-Institut auf die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten spezialisiert.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an Robert Koch, der am 27. Mai 1910 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.